Frohe Ostern, sportfrei und herzlich willkommen zum Stadionsprecher, dem Podcast über Kommunikation im Fußball. Wir schreiben den 17. April, wir nehmen Donnerstagvormittag auf und zwar Folge 49. Schon 48 Mal durfte ich es also sagen und ich sage es auch heute liebend gerne zum 49. Mal. Hallo Jens.
Hi Nils. Jo, Folge 49, das bedeutet, die nächste Episode wird ein Jubiläum sein.
Ja,
ein
zumindest kleines, mal ein kleines. Ja. Genau. 50 Folgen. Jens, hättest du dir vorstellen können, dass wir 50 Folgen aufnehmen am Anfang?
Ja, klar.
Ja, sehr gut. Ich mir eigentlich auch.
Also irgendwie, wenn wir dann mal ins Reden anfangen oder anfangen zu reden, dann habe ich schon gedacht, dass wir das weitermachen, weil es macht ja auch Spaß.
Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Und ich hoffe, nicht nur uns und vielleicht hier ein kleiner Aufruf, wenn ihr besondere Wünsche habt, was die 50. Folge angeht. Wir haben uns natürlich schon ein bisschen was überlegt, was passieren wird. Aber wenn ihr sagt, ach, es wäre total cool, wenn ihr mal, was weiß ich, über dies und das redet, dies und das macht, dann schreibt uns gerne einfach direkt an und wir versuchen das dann im besten Falle umzusetzen. Also wir sind sehr gespannt auf kreative Vorschläge.
Genau, ihr erreicht uns entweder über Instagram, also wer uns noch nicht folgt, sollte das dringend tun, einfach Stadionsprecher bei Instagram eingeben und dann findet ihr uns da. Wir haben aber auch eine Mailadresse, die lautet podcast-stadionsprecher@gmx.de. Da könnt ihr uns auch hinmailen. Naja, und wenn ihr mit uns verknüpft seid, dann habt ihr ja unsere Telefonnummer, dann könnt ihr uns auch eine WhatsApp schreiben oder eine iMessage oder was auch immer, eine Brieftaube schicken, was ihr wollt.
Genau, und wahrscheinlich werden wir die 50. Folge, Jens, korrigier mich, nicht in der Woche nach Ostern aufnehmen, sondern die Woche drauf, ne?
So wird's sein, genau. Ja, okay. Nächste Woche machen wir Osterurlaub.
Ja, okay. Also demnach, ihr habt ein paar Tage Zeit und schiebt uns gerne was rüber, wenn ihr eine schöne Idee habt. Und jetzt würde ich sagen, steigen wir mal ein ins Tagesgeschehen. Es war ja viel los dieser Tage. Wir beginnen mal bei Borussia Dortmund. Dem 0:4 in Barcelona folgte ein 2:2 in München am Wochenende und ein 3:1 Erfolg im Heimspiel gegen Barcelona. Und die Frage ist so ein bisschen, Jens, was machen wir jetzt damit? Denn Dortmund hat in München, muss man ja sagen, ganz gut mitgehalten und eigentlich auch Flicks Star-Truppe ziemlich bearbeitet, die erste Niederlage des Jahres 2025 zugefügt. Aber man kann natürlich auch sagen, okay, Dortmund ist in der Liga weiter nur auf Platz 8 und eben aus der Champions League raus. Also wie fällt dein Zwischenfazit aus? Eher positiv oder eher negativ?
Ja, ich glaube, in dieser Woche war so alles drin, was der BVB aktuell so zu bieten hat. Also man merkt, sie können mit den großen Teams irgendwie dann doch mithalten, aber auch gefühlt nicht über die komplette Spielzeit. Also wenn du jetzt mal Barcelona das Hinspiel siehst, ist es vielleicht sogar ein Tor zu hoch, vielleicht. Also es hätte nicht unbedingt 4-0 ausgehen müssen. Und dennoch hast du das Gefühl gehabt, dass sie irgendwie zu keinem Moment da so richtig reingekommen sind. Klar, Guirassy hat die ein oder andere Chance. Ah, dann die Bayern, die erste Halbzeit war auch eher schwächer und trotzdem kommen sie dann auch wieder zurück. Und es ist immer so ein bisschen so ein Hin und Her. Und naja, das Spiel dann am Dienstag gegen Barcelona ist natürlich schwierig, weil du dem Team von Hansi Flick schon auch angemerkt hast, ja, macht mal. Also kommt. Also die sind jetzt nicht von der ersten Sekunde so hoch draufgegangen, wie sie das ja können. Haben auch nicht so stringent nach vorne gespielt. Also sie haben schon mal schon so das Gefühl gehabt, kommt ihr Dortmunder. Also wenn ihr nochmal hier reinkommen wollt in dieses Duell, dann müsst ihr jetzt auch mal was zeigen. Und dann hatte man so das Gefühl, als das 2-0 dann gefallen ist, kurz nach der Halbzeit, dass Barcelona dann auch nochmal entspannt nachlegen konnte. Ja, es ist so ein bisschen hin und her. Einfach durchwachsen, wie die ganze Saison des BVB. Wie siehst du es?
Ja, ich musste gerade wieder an Mario Krischel denken. Wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Zieht euch die Folge mit Mario rein, Kicker-Reporter. Und der hat den schönen Satz gesagt, am Ende ist Konstanz eben auch eine Frage der Qualität. Und eine konstante Saison spielt Dortmund mit Sicherheit wieder nicht. Und es ist schon auffällig, dass sie gerade gegen die guten Teams immer zu Superleistungen imstande sind, aber dann eben auch gegen vermeintlich schwächere Mannschaften wieder schlecht aussehen. Und dafür gibt's natürlich Gründe, aber Die Frage ist halt so ein bisschen, wo liegen diese Gründe? Und ich fand es ganz interessant, was die Welt jetzt gestern getitelt hat. Die hat unter der Überschrift, dieser BVB hat beinahe alles und vor allem kein Trainerproblem, ein paar interessante Sachen geschrieben. Ich lese mal kurz vor. Es wurde deutlich, wie der Verein, der in den letzten Jahren immer mehr von seinem Weg abkam, sich wieder in die Spur bringen kann. Mit einer Rückbesinnung auf seine Wurzeln. Mit einer Herangehensweise, die seiner DNA entspricht. Mit einem Fußball, der nicht in erster Linie schön sein muss, aber vor allem leidenschaftlich. Mit Spielern, die nicht darauf aus sind, zu glänzen, sondern zu rennen und zu kämpfen. Und zu Kovac schreibt die Bild noch folgende Sätze. Eines braucht der BVB dagegen auf keinen Fall. Schon wieder einen neuen Trainer. Niko Kovac ist genau der richtige Mann am richtigen Ort. Selbst wenn ihn manche als nicht modern und innovativ genug kritisieren. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Dortmund braucht keinen Taktikguru, sondern einen Pragmatiker, der Wert auf Einstellung und Fitness legt, der die Spieler antreibt, so wie am Dienstag. Kovac muss zwingend eine komplette Saisonvorbereitung bekommen, um die Spieler in eine Verfassung bringen zu können, die es ihnen erlaubt, sich auch wieder regelmäßig die Lunge aus dem Leib zu rennen. Stimmst du dieser Analyse zu, Jens?
Also ganz grundsätzlich glaube ich schon, dass Niko Kovac da im Moment einen ganz guten Job macht. Und ich glaube auch, dass er die Mannschaft hinter sich hat. Also ich glaube schon, dass er da wieder ein paar Dinge reingebracht hat, die dem Team auch gefehlt haben in den vergangenen Jahren, kann man ja fast schon sagen. Und ich meine, wir haben es ja auch schon mal hier im Stadionsprecher analysiert. Sie haben halt auch schon gefühlt jeden Trainertypen durch. Und jetzt zu sagen, mit Kovac, das funktioniert ja schon ganz gut, aber noch nicht so richtig. Wir stellen uns noch mehr vor und dann jetzt den Trainer nochmal zu wechseln im Sommer, das sehe ich auch nicht. Ich würde auch sagen, gib dem Nico da eine Chance. Ich glaube schon, dass auch, hört man ja auch immer wieder, auf dem Spielermarkt ein bisschen was passieren soll. Und ich glaube schon, dass der Nico dann da so nochmal seine Tugenden besser vermittelt bekommt, für was er auch so steht, wenn er eine komplette Vorbereitung hat. Und dann kann ich es mir schon vorstellen, dass man in Dortmund dann der gelben Wand einfach mal wieder zeigen kann, wir kämpfen für euch, wir rennen für euch, wir graben hier jeden Meter Rasen im Signal Iduna Park um. Und dann sind doch zumindest viele BVB-Fans schon mal glücklich. Und ich glaube, darüber kommen dann auch ja wieder spielerische Elemente rein und dadurch auch wahrscheinlich der Erfolg wieder zurück. Also ich kann dem schon was nach oder kann das schon nachempfinden, was die Welt dort geschrieben hat. Womit ich mich immer noch so ein bisschen schwer tue, ist im vergangenen Jahr, als so die Transfers, Guirassy, Waldemar Anton, Pascal Groß und so weiter so dabei waren, da hat man so gedacht, haben auch viele Experten gesagt, so jetzt ist das Team eigentlich komplett. Also sie haben vorne nochmal so einen absoluten Knipser reingeholt, haben mit Pascal Groß nochmal so eine Koryphäe fürs Mittelfeld geholt. Waldemar Anton, der die Mannschaft stabilisiert und ist irgendwie nichts davon aufgegangen. Deswegen, ist natürlich auch schwer zu sagen, was passiert jetzt. Ja? Kannst du jetzt wirklich zwei, drei Spieler austauschen? Niko Kovac kriegt eine Vorbereitung und dann läuft der Laden wieder. Ich glaube schon, dass sie jetzt so ihre erstmal kleinere Brötchen backen müssen. Das ist natürlich, ist das für Borussia Dortmund das Schlimmste, was man sagen kann. Aber ich glaube schon, dass sie jetzt halt wirklich Step by Step gehen müssen, gucken, dass sie da wieder richtig in die Spur kommen.
Ich glaube, denen fehlen einfach wirklich ein, zwei, drei Leader. Und es wurde dieser Tage wieder viel über Can und vor allem auch über Jule Brandt geredet. Du kennst meine Meinung dazu. Du musst da mal ein paar Leute reinholen, an denen sich, glaube ich, so ein Team einfach auch aufrichten kann. Und so ein paar Leute, die Mannschaftskollegen auch so ein bisschen in den Arsch treten, eben auch in so vermeintlich kleineren Spielen, damit da eben nicht immer einreißt, ja, wir sind geil und das läuft schon irgendwie, sondern voller Fokus, voller Einsatz und das jedes Mal. Und ich glaube, wenn sie das einigermaßen machen würden, und ich glaube, Kovac gibt das ja vor, dann würden die auch eine gute Saison spielen. Und ich muss ja wirklich sagen, dass ich von Kovac auch positiv überrascht war dieser Tage, denn wir haben ja ausführlich über ihn gesprochen und haben ja auch versucht zu analysieren, ob jetzt diese Art von Trainertyp in der jetzigen Situation passt oder nicht. Er wurde ja immer so ein bisschen als harter Knochen dargestellt, der jetzt nicht so wahnsinnig kommunikativ gegenüber seinen Spielern ist. Aber es war ganz interessant, denn er hat ja nach dem Spiel in München ein bisschen was durchblicken lassen. Man muss vielleicht nochmal sagen, vor dem Barca-Spiel schien es ja eigentlich so, dass die Dortmunder gut aufgestellt sind mit Dreierkette hinten. Ne? Also drei Innenverteidiger, zwei Schienenspieler.
Du meinst das Hinspiel, ne?
Also das Hinspiel, ja. Genau. Und es hat dann schon ein bisschen verwundert, dass Kovac ausgerechnet dann auf Viererkette umgestellt hat in der Champions League. Und er hat dann nach dem München-Spiel in der PK gesagt, ich habe mit meinen Führungsspielern gesprochen und habe sie auch gefragt, wie sie die Situation einschätzen. Da kam unisono, dass sie das gerade hier in München eher in der Dreierkette sehen. Ich habe dem natürlich entsprochen. Natürlich wusste ich, dass das in Barcelona nicht geklappt hat. Und hier finde ich gleich zwei Dinge interessant, kommunikativ. Erstens, Kovac entscheidet nicht über die Köpfe seiner Spieler hinweg, sondern bezieht sie in die Entscheidungsfindung mit ein. Und zweitens, er räumt öffentlich einen eigenen Fehler ein mit der Abwehrreihe. Wie findest du das, Jens?
Na ja, grundsätzlich haben wir ja auch in der ersten Saisonhälfte viel darüber gesprochen, dass vielleicht auch einer der Fehler war, dass Nuri Sahin sehr häufig seine Formation gewechselt hat. Also die Spieler sich eben nicht auf eine Formation einstellen konnten. Und Barcelona war so ein bisschen so eine Art Flashback, so dass man so versucht hat, eigentlich haben wir uns in der Dreierkette da ganz gut etabliert. Ich finde auch Emre Can hat seinen Platz in der Mannschaft gefunden, wo ja vorher auch immer die Leute gesagt haben, wie passt er denn eigentlich in so ein Team rein? So ein richtiger Sechser ist er ja gar nicht mehr oder kriegt das irgendwie nicht mehr so richtig hin. Und er hatte dann auch seinen Platz gefunden in der Dreierkette. Deswegen war es schon auch verwunderlich, dass er dann ausgerechnet, wie du sagst, gegen Barcelona und gegen diesen Sturm, Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal, da irgendwie nochmal auf Viererkette umstellt. Und deswegen finde ich das auch gut und richtig, dass er jetzt sagt, nee, ich habe mit dem Team gesprochen und wir stellen wieder auf Dreierkette um. Und ich finde es auch gut, dass er das öffentlich sagt. Also, weil das ist doch das, was man sich auch immer wünscht. Wir wünschen uns doch auch mündige Spieler. Wir wünschen uns Spieler, die auch Einfluss nehmen aufs Spiel, die auch mal zum Trainer gehen und sagen, hier Trainer, das mit der Viererkette, das war nix. Lass mal wieder auf Dreierkette stellen. Das wünschen wir uns doch. Und deswegen, ich finde es gut, dass er das gemacht hat. Und ich meine, wir haben es hier in diesem Podcast ja schon oft gesagt, ja, Ehrlichkeit währt am längsten. Und in dem Fall ist es so, auch ehrlich zu sein und zu sagen, ey, da haben wir uns gegen Barcelona irgendwie was anderes überlegt. Das hat nicht geklappt, jetzt stellen wir wieder auf die Dreierkette um und es läuft wieder besser. War mein Ding, machen wir jetzt anders. Ist doch ein Zeichen von Stärke zu sagen, ja, klar, wir finden uns hier halt auch noch ein bisschen zurecht. Wir haben da einen Fehler mal gemacht, aber wir haben es alle besprochen und wir glauben zusammen an die Dreierkette. Finde ich vollkommen fein, kann man genauso machen.
Das ist halt immer der feine Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Als Trainer überlegst du dir dann sicherlich mit guten Gründen, ach, da wäre doch bestimmt eine Viererkette cool, ne, da können wir das und das im Spiel machen oder Barcelona hier und da rausnehmen. Aber in der Praxis sieht's dann halt anders aus, die Abläufe sind anders, die Spieler müssen es natürlich auf den Platz bringen und wenn die sich einfach eingespielt haben und wohlfühlen in der anderen Formation, ist das im Zweifel halt sogar das stärkere Argument als ein taktischer Kniff, den sich der Trainer da gerade überlegt hat. Also ich glaube auch, ist cool von ihm, dass er das so einräumt und es ist vor allem cool, dass er solche Entscheidungen eben dann auch gemeinsam mit dem Team trifft, weil das bringt Trainer und Team natürlich auch ein bisschen näher zusammen, wenn die Spieler auch sehen, ah, okay, der macht nicht einfach, wie er Bock hat, sondern der fragt uns auch. Mhm. Ist halt jetzt die Frage, ob das alles jetzt am Ende der Saison doch noch zu einem Happy End führt und die Dortmunder sich vielleicht doch noch für die Champions League qualifiziert. Was sagt denn dein Bauchgefühl?
Ich glaube, dass die vier, die da oben stehen, sich das jetzt nicht mehr nehmen lassen. Also du hast die Bayern, du hast Leverkusen, ich glaube auch Frankfurt, je nachdem, wie auch heute das Spiel gegen Tottenham ausgeht. Zweit- oder Rückspiel, Viertelfinale in der Europa League. Ich glaube, die sind da auch ganz gut gefestigt. Die hatten so ihren Wackler vor 3, 4, 5 Wochen, wo sie irgendwie nicht mehr so stabil waren. Aber jetzt haben sie auch nach dem Hinspiel doch, also gegen Tottenham doch recht souverän, auch in der Bundesliga gegen Heidenheim geantwortet. Also ich finde, Frankfurt macht da schon einen ganz guten Eindruck. Naja, und du weißt, was ich von RB Leipzig halte, also abgesehen von den Dosen und diesem ganzen Gedöns. Aber also ich glaube schon, dass es eine Mannschaft, die eigentlich in Deutschland in die Top 4 gehört. Und ich glaube, da stehen sie jetzt und das lassen sie sich auch nicht mehr nehmen. Das ist schade für Mainz, die ich glaube, dass sie nicht mehr da oben reinrücken. Und ich glaube auch, dass Dortmund das nicht schafft. Dann wird es halt möglicherweise die Europa League oder die Conference League. Aber ich glaube, Champions League ist nicht mehr drin in diesem Jahr. Was meinst du?
Fürchte ich auch. Also brauche ich gar nicht viel zu sagen, würde ich mich vollumfänglich anschließen. Ich denke auch, am Ende ist es noch ein internationaler Platz, aber ich glaube, die Top 4, da haben sie zu viel liegen lassen. Und die da oben wollen natürlich unbedingt jetzt da oben bleiben und werden die verbleibenden 5 Spiele auch mit so viel Konzentration angehen, dass da nicht mehr wahnsinnig viel passiert.
Und ich sag mal so, noch ein Gedanke, Nils. Stell dir mal vor, der BVB würde nach dieser Saison noch in die Champions League kommen. Das wäre doch auch, also sorry, alle BVB-Fans, ne, aber es wäre auch ein bisschen Armutszeugnis für die Bundesliga, wenn so ein Verein, der so viele Probleme hatte, der so viele wirklich auch schwache Spiele abgeliefert hat in den vergangenen 8, 9 Monaten, wenn der dann jetzt noch in die Champions League einziehen würde, das kannst du auch sagen, was ist denn mit dieser Bundesliga los? Was ist mit der Qualität in der Bundesliga? Von daher, das ist dann halt nun mal so. Wenn du so eine Saison spielst, dann hast du es vielleicht auch einfach nicht verdient. Und ich glaube, das wäre jetzt in diesem Fall auch so.
Ein gutes Stichwort, Jens. Dinge, die man verdient hat oder nicht. Kommen wir zu den Bayern. Wir haben das Spiel gestern zusammen verfolgt.
Deswegen sind wir heute Morgen auch noch so ein bisschen schläfrig um 9:04 Uhr.
Wirklich. Oh. Ich merke auch, dass meine Zunge noch nicht so ganz warm gesprochen ist.
Aber jetzt geht's los, Nils.
Ja.
War denn das Ausscheiden des FC Bayern verdient oder unverdient, Nils? Da wolltest du doch jetzt hin, oder?
Ja. Und ich würde sagen, es war nicht verdient. Allerdings muss man sagen, dass auch das Weiterkommen von Inter nicht unverdient war. Also, ja, also, was soll man sagen? Es waren natürlich, beide Spiele waren knapp. Ich würde trotzdem sagen, dass Bayern nicht die schlechtere Mannschaft war, wenn wir es jetzt mal summieren. Es lief halt nicht so optimal und natürlich haben sie auch Fehler gemacht, gerade wenn wir uns die Gegentore angucken, die sie da bekommen haben, jetzt in den beiden Spielen. Und sie haben einfach super viel vorne liegen lassen. Also auch gestern wieder gab es genügend Chancen, um dieses Spiel zu gewinnen und das ist ihnen leider nicht gelungen und deswegen muss man am Ende sagen, es tut weh. Aber sowohl Müller hat es gesagt als auch Kompanie, das ist halt Fußball. Und nicht immer setzt sich die bessere Mannschaft am Ende dann auch durch.
Ja, also ich finde auch in Deutschland wird Inter immer so als so die defensive Rumpeltruppe dargestellt. Also das sind sie definitiv nicht. Wir haben es ja gestern zusammen geschaut und so ab Minute 15 haben wir das ein oder andere Mal die Luft angehalten, wenn Inter in die Bayern-Hälfte gekommen ist, weil sie halt dann doch natürlich hinten mit ihren 3 Büffeln, Innenverteidiger, Büffeln, was hat Thomas Müller gesagt? Rein rassige Innenverteidiger oder sowas. Natürlich machen die das da hinten jedem Stürmer oder jedem Offensivspieler schwer, aber nach vorne haben sie auch eine echt hohe Qualität. Mhm. Und deswegen, ich finde schon, dass Inter da auch ein vernünftiges Spiel gemacht hat und wie du auch richtig gesagt hast, definitiv nicht unverdient jetzt im Halbfinale steht. Und das muss man auch wirklich sagen, sie haben immer eine Antwort gefunden auf Dinge, die der FC Bayern gemacht hat. Also auf den Ausgleich im Hinspiel. Bringen sie diesen einen Konter noch zu Ende und gewinnen das Spiel 2-1 in München. Auf das 1-0 der Münchner gestern im Rückspiel. Dann die 2 Tore, und nicht nur, dass es waren Standardsituationen, aber du hast gemerkt, so, die haben sofort den Schalter umlegen können und haben Druck gemacht. Und daraus sind dann natürlich diese Standardsituationen überhaupt erst entstanden und so dann auch die Tore gefallen. Also es war jetzt nicht so, als wäre das jetzt pures Glück gewesen, dass dann irgendwie 2 Standardtore da vorne reinrollen. Deswegen, also ja, es ist nicht unverdient, dass das Inter da weitergekommen ist. Und ja.
Wie hast du denn Thomas Müller nach dem Spiel erlebt? Er war ja dann bei der Zone noch vor dem Mikrofon und ich habe ihn, obwohl es ja dann gestern sein letztes Champions League-Spiel für die Bayern war, doch als relativ aufgeräumt und gar nicht so emotional wahrgenommen. Also er hat das ja wieder sehr gut analysiert, was da auf dem Platz so passiert ist und hat auch zu seiner Person ein bisschen was gesagt und das natürlich auch angedeutet, dass das schon auch ein besonderes Spiel für ihn war. Und trotzdem hatte ich so das Gefühl, ich weiß nicht, ob das jetzt einfach die Reife des 35-Jährigen mittlerweile ist oder ob das was anderes war, dass er dann gestern jetzt gar nicht mal so mitgenommen schien.
Mhm. Ja, also so. Ich glaube, ihm wäre es am liebsten gewesen, wenn sie ihn gestern wirklich nur zu dem Spiel auch befragt hätten. Ich meine, Laura von Torre hat ja versucht, dann immer auf die Tränendrüse zu drücken und zu sagen, und Thomas, und ganz Fußball-Deutschland liebt dich ja. Mhm. Und ach, vielen Dank für 163 Spiele in der Champions League. Bla, 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 ne? Also ich glaube, der Müller hatte da überhaupt keinen Bock zu. Ich glaube auch, und das haben wir gestern Abend schon mal kurz gesagt, er ist mit sich im Reinen. Er ist auch mit seiner Karriere im Reinen. Er hat zweimal die Champions League gewonnen. Natürlich war das jetzt ein großer Traum von ihm, jetzt nochmal dieses Finale da Horm zu spielen, um halt so dieses 2012er Finale da, was gegen Chelsea verloren ging, dann da auszumerzen. Aber genau wie er sagt, das ist halt Fußball, das kann passieren. Und er war ja, oder er hat ja gesagt, ihm war besonders wichtig, dass sie halt einfach alles auf den Platz lassen, dass er alles auf den Platz lässt, dass sie alles versuchen. Und ich meine, das kannst du ihnen wirklich nicht vorwerfen, dass sie nicht alles versucht hätten. Mhm. Und deswegen sagt er, ja gut, der Rest ist dann halt Fußball. Und das finde ich auch in Ordnung. Da hat er auch recht. Ja.
Aber meinst du vielleicht auch, dass er nach zwei solchen Spielen noch ein bisschen mehr jetzt auch vielleicht versteht, warum er nächstes Jahr nicht mehr bei den Bayern spielt? Er hatte ja gestern auch so eine Aussage wie, Kopf und Fuß wissen schon noch, was sie machen sollen, aber ich habe halt den Körper eines 35-Jährigen. Oder anders gefragt, wie hoch schätzt du denn seinen Einfluss jetzt in den beiden Spielen ein? Also war er der spielentscheidende Mann oder muss man eigentlich doch, also oder das ist zu viel, oder hat er ausreichend Einfluss auf das Spiel genommen oder muss man doch ein bisschen traurig sein, dass Musiala jetzt verletzt war, weil es dann möglicherweise konjunktiv besser gelaufen wäre?
Also ich glaube schon, wenn sie noch einen Stürmer auf dem Feld gehabt hätten, also sei das so Typ Choupo-Moting oder auf der Bank gehabt hätten, muss man ja ehrlich aber sagen, also so ein Typ Choupo-Moting, dann hättest du den wahrscheinlich in den letzten 5 Minuten da noch reingeworfen oder 10 Minuten vor Schluss. Dann hättest du auch einen Müller an meiner Stelle rausgenommen. Ich glaube schon, dass du noch mal einen Offensivspieler, so einen offensiven Mittelfeldspieler gebraucht hättest und dass dann auch Müller gestern nach der 75. vom Feld gehört hätte. Mhm. Also ich habe schon das Gefühl gehabt, klar ist er da vorne ein Wühler und es ist auch nicht immer so hundertprozentig zu sehen, was er alles macht, also wie er dann so das Pressing antreibt und so weiter. Aber ganz ehrlich, in der 80. Minute war halt auch kein Pressing der Bayern mehr so richtig zu sehen. Die hatten halt auch schon irgendwie 80 Minuten, 90 Minuten gegen Dortmund und 90 Minuten gegen Inter im Hinspiel in den Knochen. Und da siehst du auch, dass sie relativ wenig rotieren können im Moment. Ich glaube, also wäre das jetzt wirklich in die Verlängerung gegangen. Also ich glaube, dann hättest du und Elfmeterschießen, dann hättest du Thomas Müller zum Elfmeterpunkt tragen können, weil er dann halt wirklich das nicht mehr hingekriegt hätte. Ich glaube schon, dass er das merkt, aber ich glaube, das hätte er auch akzeptiert und dass er halt nur noch der Spieler für 70 Minuten ist oder dann halt hinten raus für 20 oder 30, wenn er von der Bank kommt. Mhm. Ich glaube, das wäre für ihn schon auch in Ordnung gewesen, wenn er die kommende Saison so hätte verbringen können. Aber ja, so halt
ja,
nicht.
Ja, aber auf jeden Fall ist die Entscheidung ja gefallen und Uli Hoeneß war dieser Tage zu Gast bei Blickpunkt Sport im Bayerischen Rundfunk. Und er hat da gesagt, dass die Entscheidung rund um Thomas Müller schlecht kommuniziert worden sei. Den Schuh muss man sich anziehen. Er sagt auch, da sind Fehler von uns gemacht worden, dass man dem Thomas zu lange das Gefühl gegeben hat, dass man möglicherweise doch den Vertrag verlängert. Mhm. Ich habe mich gefragt, was bedeuten diese Aussagen von Hoeneß? Also kritisiert er hier Eberl und Co.? Lässt er sie schlecht aussehen? Habe ich die Tage irgendwo mal gelesen? Oder ist es einfach nur ein Uli, Jens?
Nö, also er lässt schon Max Eberl ein bisschen schlecht aussehen. Und deswegen hat dann der Papa, ne, Papa Uli, hat sich dann an der Premiere vom Thomas Müller Film da bei Amazon Prime hingestellt und gesagt, hier Thomas, hör mal lieber auf. Mhm. Ne? Weil der Max ihm zu lange das Gefühl gegeben hat, es könnte ja weitergehen. Und dann musste der Uli mal aufstehen und sagen, hier Thomas, nee, so läuft das nicht. Klar.
Ja. Und interessant war ja auch, ne, wir haben uns ja auch mit dem Motiv der Bayern für die Nicht-Vertragsverlängerung beschäftigt und haben ja schon festgehalten, dass Max Eberls Erklärung im Doppelpass mit Kaderstruktur und Planung am Ende wahrscheinlich trotzdem nichts anderes heißen kann, als es geht um Kohle. Und Hoeneß wurde dann kurz danach, als es um Flo Wirtz ging, mit der Aussage zitiert, die Bayern bräuchten wie die Bundesregierung ein Sondervermögen, um so einen Transfer zu stemmen, also Kredit. Und beim BR hat er dann dazu gesagt, da ist viel Unsinn geschrieben worden. Der FC Bayern ist pumpergesund, aber es ist eben nicht mehr wie früher, dass wir 100 bis 150 Millionen auf dem Festgeldkonto haben. Zunächst die wichtigste Frage, Jens. Hättest du nicht auch gedacht, dass die Bayern viel mehr Kohle auf dem Festgeldkonto haben?
Ich glaube, man darf nicht vergessen, dass die Bayern in den vergangenen Jahren schon wirklich viel für Spieler ausgegeben haben. Ja. Also wenn du mal an so einen Lucas Hernandez denkst oder also Upamecano.
Harry Kane.
Ja, Upamecano hat viel Geld gekostet. Kim hat viel Geld gekostet, wie du sagst. Harry Kane und so weiter. So diese ganzen Vertragsverlängerungen, die sie ja allein in diesem Halb oder in den vergangenen Monaten angekündigt haben, die haben auch ein bisschen Kohle gekostet. Dann darf man nicht vergessen, dass sie den einen oder anderen Trainer vorzeitig entlassen haben. Hm. Kahn, Salihamidžić sind gegangen. Also das, sie haben schon relativ viel Geld ausgegeben. Aber Nils, was macht das mit dir? Der FC Bayern muss Schulden machen, um Wirtz zu holen. Das kann man doch als Bayern-Fan nicht gut finden. Mir sagen doch mir und wir machen das nicht mit wie die anderen Vereine da draußen.
Warten wir es mal ab. Ich bin froh, dass ich solche Entscheidungen ja nicht treffen muss. Aber was mich halt vor allem so ein bisschen umtreibt, ob ich das jetzt einordne als wieder mal eine erfrischende Aussage vom Tegernsee oder ob ich mir sage, also vergleich das mal mit einem Unternehmen. Ne? Ich meine, er ist jetzt kein, sagen wir mal, CEO. Er ist halt Ehrenpräsident. Und trotzdem, A, so eine Zahl überhaupt zu nennen, also dass wir jetzt eine ganz konkrete Zahl diskutieren können und eben auch dieses Hin und Her, also einerseits zu sagen, ja, wir müssen einen Kredit aufnehmen und dann ruderst du wieder zurück und sagst, der Verein ist pumpergesund. Das ist halt auch wieder nicht wahnsinnig professionell, solche Aussagen. Und ich finde es halt geil, dass Uli Hoeneß in einem Interview quasi Aussagen bereut, nämlich zum Beispiel diese Aussage im Rahmen der Müller-Doku, wo ja Müller eigentlich das Ende der Karriere ans Herz gelegt hat. Da hat er selber gesagt, dass er das nicht gut gemacht hat und im selben Interview haut er dann wieder Sachen raus, wo du dich eigentlich auch fragen kannst, Uli, aber war das denn jetzt so schlau? Und das ist halt irgendwie das Witzige an Uli Hoeneß, aber wir haben es ja auch schon ein paar Mal gesagt, es wird sich eben auch nicht ändern.
Nee, das glaube ich auch. Also, ja. Und da kommen wir auch zu einem Thema, was wir in den vergangenen Wochen schon öfter besprochen haben. Du wirst im Sommer Geld ausgeben müssen für Spieler. Also, ich habe gestern oder vorgestern irgendwie eine Statistik gesehen, dass Kim die meisten Fehler in den Top 5 Ligen gemacht haben, die dann zu einem Tor geführt haben. Oh. In allen Top 5 Ligen war er der, ich glaube, mit 6 Fehlern in dieser Saison, die direkt dann zu einem Tor geführt haben. Mhm. So, das.
Und trotzdem, also an dem werden sie, glaube ich, festhalten. Also, das würde mich
das
wundern, wenn
nicht. Das glaube ich auch, aber dann siehst du doch schon, Ito weißt du nicht so richtig, also lange Rede, kurzer Sinn, sie werden in der Defensive was machen müssen. Hm. Wenn du gestern die Aufstellung in der Defensive dir angeschaut hast, mit Stanisic links, Kim, Dyer und
Leimer,
dann haben da zumindest schon mal 2 Personen nicht auf ihrer Top-Position gespielt, nämlich Stanisic und Leimer. Und dann hast du mit Dyer einen Spieler drin, der auch nur gespielt hat, weil sie sonst keinen haben. Ich meine, granted, er hat eine absolute Top-Grätsche ausgepackt. Da wäre nämlich das jetzt schon viel früher klingeln können bei den Bayern, weil er, als er den Ball da noch von der Linie kratzt.
Und er hat ein schönes Tor gemacht.
Er hat ein sehr schönes Tor geköpft, was er bestimmt so wollte. Ja. Nein, also ich glaube, von den 4, die da hinten gespielt haben, war einer gesetzt. Und das ist Kim. Und dann, da wirst du schon noch 1-2 Spieler in diesem Verteidigungsverbund brauchen. Dann muss man halt gucken, was passiert im Mittelfeld. Da wird wahrscheinlich auch noch mal einer dazukommen müssen. Es sei denn, du findest hinten einen und Leimer kann nach vorne rücken. Und du wirst auch in der vorderen Reihe, wirst du 1-2 Spieler brauchen. Und dann sind die 100, 150 Millionen, von denen Uli Hoeneß spricht, weg. Also klar, Club-WM, wenn du die gewinnst, dann hast du nochmal 90 Mille und so weiter. Also kommt ja auch immer was rein beim FC Bayern. Sie haben ja auch ein paar Sponsoren. Da geht schon was. Aber so, für die Qualität, die der FC Bayern braucht, muss er Geld in die Hand nehmen.
Ja, und gestern Abend haben sie wieder ein bisschen Geld verloren, leider. Der Einzug in die nächste Champions-League-Runde hätte natürlich auch wieder ein paar Millionen gebracht. Mit denen kannst du jetzt leider nicht planen. Ich bin auch gespannt, was im Sommer passiert. Also man muss ja fairerweise sagen, dass jemand wie Kim zum Beispiel echt auch viel spielen musste. Wir haben bei Müller kurz über das Überspielte gesprochen. Das trifft auf Kim mit Sicherheit auch zu. Und ich meine, er sah auch bei dem einen Gegentor nicht wahnsinnig gut aus, wo er das Kopfballduell da verliert.
Ja.
Ob das jetzt da einen Zusammenhang gibt oder nicht, das maße ich mir nicht an. Und trotzdem, ja, ich glaube auch, sie müssen am Kader ein bisschen was tun, so wie jedes Jahr. Und dann gucken wir mal, was wieder drin ist. Aber zumindest die Meisterschaft wollen sie jetzt mit Sicherheit erstmal eintüten.
Genau. Meisterschaft eingetütet. DFB-Pokal in der, ja, was war's? Irgendwie Achtelfinale oder noch eins früher irgendwie raus. Mhm. Champions League Viertelfinale raus. Was machen wir denn jetzt mit dieser Saison, Nils? Ist das eine erfolgreiche Saison für den FC Bayern? Die Frage aller Fragen.
Uli Hoeneß hat ja gesagt, wir müssen wieder dahin kommen, dass die Meisterschaft nicht als selbstverständlich angesehen wird.
Okay.
Demnach, ich glaube, es hängt ein bisschen was von dieser Club-WM ab. Denn wenn sie zwei Titel holen würden und würden es tatsächlich schaffen, diese Club-WM zu gewinnen, dann würde man, glaube ich, sagen, war doch eine gute Saison. Ne? Nationalen Titel geholt, internationalen Titel geholt. Wenn das mit der Club-WM nicht so funktioniert, ich glaube, dann wird man eher sagen, boah, okay. Ja. War keine beschissene Saison, aber auch nicht viel mehr.
Ja, weil, also, ich habe da nochmal irgendwie so ein bisschen drüber nachgedacht, als ich gestern mit dem Fahrrad nach Hause gefahren bin. Mhm. Und so richtig souverän waren sie halt auch, gerade gegen die kleineren Vereine nicht. Kiel schwer getan, St. Pauli schwer getan, gegen Bochum verloren. Also wenn du da jetzt irgendwie mal dir die Abstiegskandidaten da anschaust, da haben sie sich überall sehr schwer getan. Ach, dieses 0-0 in Leverkusen. Also es gab auch immer in dieser, gerade jetzt in der Rückrunde, auch Spiele, wo du so das Gefühl hattest, Glasgow noch vergessen, wo sie fast noch rausgefallen sind, wenn da nicht in der allerletzten, oder zumindest in die Verlängerung gehen, wenn da nicht im Rückspiel da in allerletzter Sekunde noch ein Tor fällt. Also sie hatten auch schon wirklich Spiele, da war so von diesem Glanz der ersten Monate unter Vincent Kompany nicht mehr so viel zu sehen.
Und trotzdem muss ich dir sagen, wenn ich jetzt da was zu entscheiden hätte beim FC Bayern, würde ich halt sagen, komm, mach einen Haken unter die Saison, wenn es dann soweit ist, und verbuch die so ein bisschen unter Lehrgeld, unter Kompany. Ich finde schon grundsätzlich die Entwicklung unter dem neuen Trainer wirklich positiv, und ich finde, an dem sollte man sowas von festhalten. Und wenn du dann im Sommer noch ein paar richtige Sachen machst, dann kann das nächstes Jahr auf jeden Fall eine noch erfolgreichere Saison werden. Also ich glaube, wenn man so ein bisschen das Bigger Picture sieht und jetzt nicht zu sehr auf die Titel guckt, dann kann man schon durchaus mit der Saison auch leben. Und Fakt ist ja auch, dass die Bayern sich, das gehört auch zur Saison, gut aufgestellt haben für die Zukunft mit wirklich wichtigen Vertragsverlängerungen jetzt von Musiala, von Kimmich, von Davis, you name it. Also ich glaube, das ist halt auch wirklich wichtig gewesen, dass man das irgendwie jetzt in die Wege geleitet hat. Und ich glaube, da kann einer glorreichen nächsten Saison doch kaum noch was im Wege stehen. Wir gucken mal. Es werden ja auch noch ein paar Leute was dagegen haben. Und wenn ich Leute sage, meine ich Mannschaften. Und lass uns vielleicht zum Abschluss, Jens, noch mal zu einem anderen Team kommen, über das wir jetzt schon länger nicht mehr intensiv gesprochen haben. Und zwar Bayer Leverkusen.
Ja, du hast ja eben gesagt, so der Titel in der Bundesliga ist ja quasi für die Bayern schon safe. Im Prinzip ist er ja nur safe, weil Leverkusen in den vergangenen Wochen relativ viele Angebote der Bayern auch hat liegen lassen. Also ja, man hat das Gefühl, bei Leverkusen läuft es im Moment nicht. Also sie stecken in einem Tief. Sie haben 63 Punkte nach 29 Spieltagen. Das ist eigentlich nicht schlecht, aber also sie haben einen Punkteschnitt von 2,17. Das ist schon eigentlich sehr gut. Aber sie werden natürlich schon auch an dem gemessen, was sie in der vergangenen Saison da abgeliefert haben. Und da, ja, muss man sagen, da läuft es im Moment einfach nicht so. Und ja, ich glaube, es wäre mehr drin gewesen in dieser Saison.
Hundertprozentig. Und man muss ja auch sagen, dass die letzten Spiele ja nicht nur punktemäßig nicht so erfolgreich waren, sondern einfach auch echt nicht mehr ansehnlich. Also von diesem Hurra-Fußball ist nicht mehr so richtig viel da. Also gerade diese Leichtigkeit vermisst man. Und das kann ja jetzt eigentlich nicht nur an Florian Wirtz hängen, der jetzt halt ein paar Wochen gefehlt hat. Also Xavi hat ja über Wirtz gesagt, wir haben seine Qualität im letzten Drittel vermisst. Wir brauchen ihn in den nächsten 4 Wochen. Ja, aber ist das jetzt nur der Wirtz-Effekt?
Also in der vergangenen Saison, wenn du dich da mal zurückerinnerst, da sind sie auch ohne Florian Wirtz in vielen Spielen in die Europa League ins Finale eingezogen. Mhm. Auch in der Bundesliga, wenn er dann in der Europa League gespielt hat, hat er in der Bundesliga auch mal 60 oder 70 Minuten auf der Bank gesessen und ist dann erst reingekommen und so weiter. Natürlich, ein Spieler wie Flo Wirtz kannst du nicht ersetzen. Das ist jetzt genau das Gleiche. Wir hätten, glaube ich, alle gerne das Spiel der Bayern gestern und gegen Inter gesehen mit Musiala da drin. Mhm. Ist doch logisch. Aber das jetzt nur irgendwie an Wirtz festzumachen, das ist ein bisschen billig, finde ich. Hm. Oder weil zum Beispiel in der vergangenen Saison, natürlich war Wirtz da ein starker Spieler in Leverkusen, aber in der vergangenen Saison hatte man so das Gefühl, das Kollektiv funktioniert. Hm. Natürlich hast du dann mit Wirtz nochmal so einen Fixpunkt da vorne drin, aber im Prinzip haben die doch alle performt da in der vergangenen Saison. Ja, hinten Radetzky hat stark gehalten, Tah hat die Abwehr zusammengehalten, Xhaka und Andrich haben das Mittelfeld da gebosst und vorne dran, guck hier mit Frimpong und Grimaldo und Boniface ist super eingeschlagen in der vergangenen Saison. Und da brauchtest du Wirtz gar nicht so sehr. Aber man hat so das Gefühl, dieses Jahr braucht man ihn viel mehr, eben weil der Rest nicht so gut funktioniert. Und da fällt es dann vielleicht auch ein bisschen mehr auf. Und man muss schon sagen, die Bayern-Jungs oder die Bayer-Jungs, so, die können sich schon wirklich ärgern. So dieses 0-0 gegen die Bayern zu Hause. Da müssen sie dieses Spiel gewinnen. Mhm. Dann 0-2 zu Hause gegen Bremen zu verlieren, während zeitgleich die Bayern gegen Bochum verlieren. Und jetzt am vergangenen Spieltag hätten sie nochmal 2 Punkte ranrücken müssen, aber sie kommen über 0-0 oder gegen Union Berlin nicht über ein 0-0 hinaus. Und man hat so das Gefühl, es hängt an allen Ecken und Enden. Hm.
Ja, es wäre auf jeden Fall, schließe ich mich an, mehr drin gewesen. Und es scheint eben auch so eine gewisse Ratlosigkeit zu geben, woran es liegt. Lukas Radetzky hat jetzt gesagt, die Offensivstärke und das Spektakel, die uns ausgezeichnet haben in den 2 Jahren, die Xabi hier ist, ist in den letzten Spielen nicht da gewesen. Letztes Jahr haben wir den Dreh gefunden, egal gegen wen wir gespielt haben. Dieses Jahr scheint es etwas schwieriger zu sein. Warum, weiß ich nicht. Jens, wir können doch mal ein bisschen spekulieren, an was es jetzt liegt.
Genau, haben wir vielleicht eine Idee? Also was mir schon auffällt, dass zum Beispiel so ein Spieler wie Granit Xhaka komplett überspielt wirkt. Hm. Der ist auch 32, das darf man nicht vergessen. Der hat gefühlt die vergangene Saison jede Minute auf dem Platz gestanden. Hm. Und auch in der Hinrunde mit Champions League, und das darf man nicht vergessen, das haben wir am Anfang der Saison auch gesagt, die Champions League ist nochmal ein anderer Wettbewerb als die Europa League, wo du dann schon auch immer mal ein bisschen mehr rotieren kannst. Und in der Champions League kannst du dir das eben nicht erlauben. Und das willst du ja auch nicht. Du willst ja nicht als Spieler in der Champions League rausrotieren. Also da willst du dich doch präsentieren. Also Granit Xhaka wirkt komplett überspielt und es ist so ein Sinnbild für die ganze Mannschaft. Die ganze Mannschaft wirkt müde. Ein bisschen ohne Energie, weil du hast es vorhin richtig gesagt, so dieser Power-Fußball, dieser Offensivfußball, das kriegen sie im Moment überhaupt nicht hin. So den Gegner wirklich auch unter Druck setzen, da vorne auch rochieren, die Bälle reinzuspielen und so weiter. Also es ist ein bisschen wenig Energie da im Moment. Und es könnte schon sein, nach so krassen 18 Monaten, die sie jetzt hatten, dass einfach der Tank ein bisschen leer ist.
Und was, glaube ich, auch nahe liegt, ist, dass diese Einheit ein bisschen bröckelt. Ich glaube, letztes Jahr war das schon so eine Wagenburg-Mentalität. Wir hier gemeinsam gegen die großen Bayern und den Rest der Welt. Und dieses Jahr hat man schon so das Gefühl, da wird vielleicht hier und da ein bisschen das eigene Süppchen gekocht, weil man ja auch nicht weiß, wie geht's mit dem Club im Ganzen weiter und was machen eben einzelne Spieler. Tah verlängert seinen Vertrag nicht. Andrich will offenbar weg, weil er nicht so viel spielt. Genau, ja. Grimaldo flirtet mit Real. Frimpong will gefühlt schon seit 2 Jahren weg. Was mit Witz ist, weiß auch keiner. Und wenn jeder mit sich so ein bisschen beschäftigt ist, ja, fehlen da vielleicht auch ein paar Prozentpünktchen hier und da.
Und wir wissen ja auch, wie wichtig dann so ein Trainer auch ist. Auch so für die kommenden Jahre, dass du so weißt, so was passiert hier. Und naja, um Xabi Alonso ranken sich ja auch schon Gerüchte, ja, schon ein bisschen länger. Das ist klar, auch in der vergangenen Saison wurde ja schon über Real gesprochen, aber jetzt sind diese Gerüchte natürlich nochmal aufgekommen und jetzt gerade auch nach dem Champions League Aus von Real 5-1 gegen Arsenal halt in 2 Spielen verloren, raus. Das sieht man bei Real natürlich überhaupt nicht gerne. Und das rückt natürlich dann jetzt wieder Xabi Alonso noch mal ein bisschen mehr ins Rampenlicht und könnte halt schon sein, dass das Real da einen Move macht.
Ja, in der Tat, Caro hat ja dann direkt nach dem Spiel auch gesagt, ich wäre froher gewesen, wenn Madrid, sagt man das überhaupt, ich wäre froher gewesen, ich glaube nicht, wenn Madrid haushoch gewonnen hätte und die Trainerposition bei Madrid fest wäre. Es ist ja normal im Fußball, dass wenn eine Mannschaft wie Real Madrid im Viertelfinale 3-0, das war das Hinspiel gegen Arsenal, verliert, dass dann die Gerüchteküche hochgeht. Das hätte ich mir lieber erspart.
Ja.
Ich glaube auch nicht, dass Xavi nächstes Jahr noch Trainer ist in Leverkusen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also er hat jetzt ein fantastisches Jahr hingelegt. Im zweiten Jahr sind sie zumindest jetzt nicht, naja, voll, also schwer zu sagen, ist ein bisschen schwer auch einzuschätzen, die Leverkusener Saison. Wie gesagt, man hat das Gefühl, sie haben unter ihren Möglichkeiten gespielt. Trotzdem hat er da ja nach wie vor einen guten Job gemacht. Aber ich glaube, der will jetzt wieder angreifen und ich glaube auch, er weiß, dass das nächstes Jahr mit Leverkusen ein bisschen schwieriger nochmal wird und deswegen kann ich mir kaum vorstellen, dass der jetzt noch ein Jahr dort am Rhein bleibt.
Er hat noch Vertrag und das sagt ja auch Fernando Caro, also sie planen auch die kommende Saison schon, ja, aber wir wissen natürlich auch, dass es dann ganz schnell gehen kann, wenn jetzt Real wirklich ernst macht, dann wird Xabi Alonso wahrscheinlich schon den Weg nach Madrid da antreten. Das könnte ich mir schon vorstellen. Und das ist natürlich dann schon auch schwierig, weil ich glaube, dass, weißt du, so ein Stefan Effenberg und Mario Basler, die sagen natürlich heute, ja, früher war das egal, wir haben einfach für den FC Bayern gespielt. Der FC Bayern hatte so eine Strahlkraft und da war es mir eigentlich egal, wer da Trainer wird oder war oder wie auch immer. Diese Zeiten haben sich ein bisschen geändert, weil ich glaube schon, dass du heutzutage auch als Spieler guckst, wer trainiert diesen Verein und vor allen Dingen, auf wie viele Jahre kann ich mir sicher sein, wenn jetzt nichts ganz Verrücktes passiert, dass vielleicht so ein Trainer mal da ist. Also bestes Beispiel ist ja Pep Guardiola. Also wie viele Spieler haben gesagt, ich bin zu Bayern oder zu City oder auch zu Barcelona gegangen, weil ich unter Guardiola spielen wollte. Damit hat es irgendwie gefühlt so ein bisschen angefangen, dass die Leute gesagt haben, ich will unter einem Trainer spielen. Und ich kann es mir schon vorstellen, dass das jetzt auch bei Bayer Leverkusen natürlich ein Zugpferd war, jetzt in der vergangenen Saison Spieler zu holen, weil die wussten, unter Xabi Alonso kann ich mich und das ist natürlich schwierig, wenn du jetzt nicht weißt, wie es in der kommenden Saison weitergeht.
Das ist ein sehr guter Punkt und Kimmich hat das ja auch gesagt, dass ihm die Zukunft von Kompany auch wichtig war bei seinen eigenen Vertragsverhandlungen. Und natürlich hängt das jetzt alles eng zusammen in Leverkusen. Also ein Florian Wirtz wird sich ja beispielsweise auch Gedanken machen, ist Xabi Alonso nächstes Jahr noch hier oder muss ich vielleicht nach Madrid ziehen, um weiterhin unter ihm zu trainieren, ne? Und andersrum kann sich ja auch ein Xabi Alonso denken, na gut, aber wenn der Wirtz nächstes Jahr weg ist, wenn der weg ist, also wie konkurrenzfähig sind wir dann noch? Also ich glaube schon, dass das alles relativ eng zusammenhängt, aber weil wir es gerade schon angesprochen haben mit Flo Wirtz, was glaubst du denn da, wie die Tendenz ist? Also man hat ja dieser Tage gelesen, er hätte ein Ranking, bei ihm wäre Real Madrid auf Platz 1, danach kommt City und danach die Bayern und sein Vater, der ja eng berät, wäre wohl ein Fan der Option FC Bayern. Aber was sagt dir da dein Bauch? Bleibt er in Leverkusen oder haut er diesen Sommer schon ab?
Wir sitzen ja leider nicht mit am Verhandlungstisch.
Also, noch nicht.
Noch nicht. Also müssen wir uns ja auf das stützen, was wir aus den Medien hören. Und eigentlich was man so gelesen hat in den vergangenen Monaten, ist der Vertrag zwischen Bayer Leverkusen und Flo Wirtz ja ausverhandelt. Mhm. Also im Prinzip ist alles klar, da steht also er verlängert um 1 oder 2 Jahre, das weiß man halt nicht so ganz genau, also zumindest wir wissen das nicht so ganz genau. Da steht wahrscheinlich eine Ausstiegsklausel drin und der liegt jetzt seit dem Winter dort. Hm. Jetzt haben wir April, Mitte April. Also mein Bauchgefühl sagt mir, er wird diesen Vertrag nicht unterschreiben, weil auf was wartest du? Hm. Also
auf Xabi Alonso möglicherweise?
Möglicherweise, genau. Das wäre das einzige Argument, ich sagen würde, ja, weil es ist klar, dass du jetzt wahrscheinlich diese Saison mit Bayer keinen Titel holst. Zum damaligen Zeitpunkt waren sie noch im DFB-Pokal, okay. Aber dass du im kommenden Jahr auch wieder Champions League spielst, das ist schon relativ, das wusstest du schon im Februar oder wann auch immer dieser Vertrag da fertig war. Ja. Also ich habe eher das Gefühl, er unterschreibt keinen Vertrag mehr in Leverkusen, weil das hätte man jetzt zwischenzeitlich mal auch schon machen können. Und Simon Rolfes, der ja sonst immer gesagt, oder so über den Winter, ja, wir verhandeln und wir sind in guten Gesprächen. Was hat er vergangene Woche gesagt? Wir haben es doch hier notiert.
Da müsst ihr ihn persönlich fragen, hat er genau, einfach nur gesagt.
Warum er diesen Vertrag noch nicht unterschrieben hat. Ne? So, ja, müsst ihr ihn persönlich fragen. Ja. Und das zeigt ja schon, dass der Ball einfach bei Flo Wirtz liegt und dass er wohl unsicher ist. Und ich glaube nicht, dass er das unterzeichnen wird. Ich glaube, der wird jetzt im Sommer den Move machen. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich wäre noch mal ein Jahr in Leverkusen geblieben. Ich hätte die WM noch in Leverkusen gespielt, also quasi die Saison zur WM 2026 noch in Leverkusen gespielt. Weil stell dir vor, du wechselst zu City und sitzt auf der Bank, weil es da halt auch den einen oder anderen Spieler auf seiner Position auch gibt, der Fußball spielen kann. Also Jack Grealish, Phil Foden und so weiter. Mhm. Und du kommst halt jetzt irgendwie ein Jahr nur von der Bank. Natürlich wird ihn Julian Nagelsmann mitnehmen zur WM, aber du brauchst doch eigentlich einen Flo Wirtz, der mitten im Saft steht. Mhm. Ich weiß nicht, ob das schlau ist, jetzt vor der WM noch so ein Wechsel zu einem großen Club zu machen.
Und auf der anderen Seite kann ich zumindest den Gedankengang nachvollziehen, wenn du ein so begnadeter Fußballer bist, dass du natürlich einfach auch sehr hohe Titelchancen haben möchtest. Und da, wir haben es gesagt, nicht so richtig klar ist, wo die Reise nächstes Jahr mit Leverkusen hingeht, verstehe ich schon, dass er sich Gedanken macht, ob er nicht lieber nach München oder anderswohin geht. Also für mich wäre tatsächlich der nächste logische Schritt, natürlich bin ich da nicht objektiv, weil ich sehr feiern würde, wenn Musiala und Wirtz in einem Team spielen würden. Aber für mich wäre der nächste logische Schritt München. Denn jetzt schon ins Ausland mit neuer Kultur, neuer Sprache. Ich meine, der ist immer noch jung. Und ich glaube, die Bayern sind schon ein Upgrade, was alles angeht, was auch den Druck angeht und so weiter. Und ich glaube, deswegen präferiert auch sein Vater diese Lösung. Es wird ja immer gesagt, dass sein Karriereweg schon sehr gut geplant ist. Und ich finde, der Sprung von Leverkusen zu Madrid, der könnte in dem Alter vielleicht ein bisschen groß sein, aber
mutmaßlich. Und wenn ich Real Madrid wäre, würde ich jetzt auch nicht unbedingt zu Flo Wirtz schauen als Lösung. Also ich meine, die sind jetzt auch so im Viertelfinale raus, sie stehen noch im Copa del Rey, also im Pokalfinale in Spanien. Meister wird wahrscheinlich Barcelona. Die werden schon auch was machen wollen, aber aus meiner Sicht müssten sie eher auch auf den Verteidigerpositionen und auf der 6 noch was machen. Hm. Also von daher, ich weiß auch gar nicht, wo Flo Wirtz überhaupt spielen soll bei Real, aber gut. Wenn halt, und das ist das Thema, ne? Wenn Xabi Alonso da hingeht und er sagt, Flo, wie sieht's aus? Also wir kennen uns, du weißt, was ich von dir will. Kannst du dann Nein sagen?
Ja,
oder sagst du dann Nein?
Ja. Ja. Also das wird spannend. Wird auch ein spannender Wechselsommer ohnehin, Jens. Ich weiß nicht, ob wir uns eine Sommerpause erlauben können. Wir haben Nations League, wir haben Club WM und dann haben wir noch das ganze Wechsel-Zinnober. Also das wird ein heißer Sommer.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, für alle Mannschaften, die da oben stehen, also sagen wir mal so, für die Top 4 Mannschaften, für die Bayern wird es spannend, für Dortmund wird es super spannend, für Leverkusen wird es spannend. Die müssen auch gucken, dass sie eine konkurrenzfähige Mannschaft da zusammen haben. Also wenn jetzt alle weggehen, die wir jetzt vorhin genannt haben, dann musst du da auch ein bisschen was machen. Und Leipzig, nur um sie mal ganz kurz zu erwähnen, die haben auch gemerkt, dass sie in diesem Jahr einen etwas zu kleinen Kader hatten, um wirklich in allen drei Wettbewerben auch konkurrenzfähig zu sein. Die werden auch ein bisschen was machen wollen in diesem Jahr. Und dann können wir uns doch schon auf die neue Saison freuen jetzt.
Ich mache das auch. Ich habe es ja gestern Abend schon kurz gesagt. Für mich als Bayern-Fan ist die Saison gefühlt so ein bisschen gelaufen. Also ich hoffe natürlich, dass jetzt in der Meisterschaft nichts mehr anbrennt. Und ich freue mich dann auch wirklich auf dieses Nations League Final Four und bin auch auf die Club-WM gespannt, auch wenn man sagen kann, was ist das für ein Wettbewerb. Aber ich glaube, allein wenn du dir die Gegner anguckst, das wird schon interessant. Und dann, ja, mit neuer Energie. Ich glaube, Kompany hat das gestern auch ganz richtig im Interview dann noch nach dem Spiel gemacht. Der hat direkt den Blick wieder vorausgerichtet und hat ja auch gesagt, in 5 Monaten ist das nächste Champions League Spiel in München. Und ich glaube, das ist auch gesund, das so zu sehen. Und klar sollte man sich an den richtigen Stellen noch ärgern und auch analysieren, was falsch gelaufen ist. Aber am Ende des Tages, du hast es auch gesagt, spielst du gegen starken Gegner, du spielst auf hohem Niveau, es passieren Fehler und die sind teilweise auch begründbar. Ja, und da kannst du dich auch nicht zu lange mit aufhalten. Dann geht's weiter und dann freust du dich aufs nächste Spiel und die nächste Titelchance.
So ist es.
Oder auf die nächste Folge des Stadionsprecher, Jens.
Auf jeden Fall, da freue ich mich auch drauf. Ich bin sehr gespannt, welche Vorschläge reinkommen, über was wir uns unterhalten. Einen Vorschlag habe ich schon. Den habe ich schon bekommen, weil ich das irgendwie die Tage schon mal einem Kumpel erzählt habe. Der hat schon ein Thema reingereicht. Willst du es wissen? Oder,
Ja. Na, sag.
Und zwar? Das Chaos bei 1860 München.
Ach ja, okay.
Und er sagte, dem wahren Münchner Verein.
Das habe ich unkommentiert gelassen. Können wir leider nicht aufnehmen. Das Thema ist nicht relevant genug.
Aber also spannendes Thema. Von daher, könnte man sich auf jeden Fall. Kommt auf die Liste.
Ja, finde ich gut. Okay. Ihr Lieben, dann, ja, macht euch ein schönes Osterfest. Bleibt geschmeidig, bleibt entspannt und vor allem bleibt im Gespräch. Ciao, ciao.
Ciao.
Nils vor, noch ein Tor. Defense Jens, Defense Jens, schalalala.